Willkommen bei Hotelgeschichten. Hotels sind so viel mehr als Orte zum Übernachten. Sie sind kleine Welten, in denen sich das Leben verdichtet. Ankünfte, Begegnungen, Aufbrüche, Erinnerungen. Wir erzählen von Menschen und Momenten, die zeigen, wie Geschichte in der Hotellerie geschrieben wurde und bis heute weitergeschrieben wird. In dieser Episode erwartet Sie eine ganz besondere Geschichte. Die goldenen Jahre der Grand Hotellerie beginnen und mittendrin steht eine Frau, die kaum jemand kennt. Margarita Kleinguti, die im Engadin ihre Spuren hinterlassen hat. Die HistorikerInnen Basil Vollenweider und Dr. Priska Roth sprechen über Familiennetzwerke, weiblichen Pioniergeist und die Faszination einer Zeit, in der alles möglich zu sein schien.
Es freut mich sehr, dass wir heute einen besonderen Gast hier haben, nämlich die Historikerin Frau Dr. Priska Roth. Und sie beschäftigt sich in der Forschung sehr stark mit einer Familiengeschichte, die ziemlich relevant ist für die Geschichte des Hotels Victoria auch. Priska, wir feiern dieses Jahr ja das 150-jährige Jubiläum des Hotel Victoria in St. Moritz. 1875 beauftragte die Familie Fanconi den Architekten Niklaus Hartmann Senior mit dem Bau. Ein gewaltiges Projekt, eines der ersten und größten Hotels in St. Moritz Bad. Kannst du uns kurz erklären, welche Bedeutung dieses Bauprojekt damals für das Oberengadin hatte?
Ja, du hast gesagt, die Familie Fanconi habe dieses Hotel erbaut. Und tatsächlich, wenn man da so ein bisschen in den Archiven nachforscht, da findet man schnell mal ein Bild des Hotels. Und da steht zum Beispiel Proprietär Thomas Fanconi darunter. Und ich sage aber in meiner Forschung immer, das Hotel hat die Margarita Kleinguti, eine Frau, gebaut. Ja, du hast es gesagt, es ist eines der ersten Hotels hier im Oberengadin, ein Luxushotel, muss man sagen, oder in St. Moritz. Es gibt noch Hotels, vor allem in Samaden, wo früher gebaut werden, solche Luxushotels. Und die Bedeutung dieses Hotels ist tatsächlich relativ groß, weil wir eigentlich erst an den Anfängen des Tourismusbooms stehen hier. Und eben, wie gesagt, es ist eines der ersten Luxushotels hier in St. Moritz, von der Margarita Kleinguti erbaut oder beauftragt, sagen wir mal so.
Sehr gut. Dann lass uns doch in diese Anfangszeiten des Tourismus gehen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etabliert sich da der Tourismus, wächst. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, vielleicht müssen wir schauen, wie es hier aussieht um 1800 in diesem Oberengadin, als es eben noch keinen Tourismus gab. Wovon lebten die Leute hier, muss man sich fragen. Wir haben einerseits diese reichen, adligen, aristokratischen Familien, die Salis, die Plantas, die Albertini, die Juvalta. Die lebten natürlich von ihrem Vermögen, von ihrem, man könnte fast sagen, Ersparten, das sie in den früheren Jahrhunderten als Militärunternehmer, als Amtsleute im Untertanengebiet, als im Veltlin oder bereits auch als Geschäftsmänner in europäischen Großstädten gemacht haben. Das ist mal die eine, das sind auch die großen Grundbesitzer im Oberengadin. Und dann gibt es natürlich die normale Bevölkerung, die lebte um 1800 in erster Linie von der Landwirtschaft, also Tiere hat man gezüchtet, Schafe, Ziegen, vor allem auch vom Export natürlich, dieses Fleischerzeugnisse, Käse hat man exportiert. Dann haben sie vom Transportwesen, dazu mal ging ja der ganze Warenverkehr, musste irgendwie über diese Pässe vom Süden nach Norden gebracht werden, auch da waren die Engadiner dabei, haben sie mitverdient. Ein ganz wenig Handwerk haben sie betrieben, aber fast nichts. Also der Bauer hat dann das, was er gerade handwerklich selber brauchte, hat er auch selber hergestellt. Und eigentlich reichte das alles nicht aus. Also diese landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder Tätigkeiten, die haben eigentlich nicht ausgereicht, um hier ein Leben zu führen. Also autark waren sie nicht. Die Landwirtschaft, die Zeit für die Landwirtschaft mit diesen langen Wintern, die haben das eigentlich gar nicht zugelassen, dass man hier nur von dieser Landwirtschaft und vom Transportwesen leben kann. Also, was finden wir vor um 1800? Wir finden eigentlich ein alpines Tal vor, in diesem Oberengadin mit Dörfern, die eigentlich, wo ganz wenige Leute wohnten. Die wenigen, es waren in erster Linie Frauen. Es gibt also Berichte, die sagen, dass in den Oberengadiner Gemeinden 5-mal mehr Frauen wohnen als Männer. Ich kann das Beispiel Sils 1835 nennen, da wohnten anscheinend 35 Frauen und 7 Männer. Und diese Knappheit an Männern, das ist nicht dem Klima geschuldet, sondern die Oberengadiner waren dieser Zeit im Ausland als Migranten und haben dort ihr Geld gemacht, als Zuckerbäcker beispielsweise, und haben dieses Geld auch zurückgeschickt ins Oberengadin und konnten so eigentlich die Bevölkerung vor Ort auch durch diese harten Winter bringen.
Du hast jetzt angesprochen, dass diese Engadiner oft als Zuckerbäcker viel Geld im Ausland verdient haben. War das wirklich so? Haben sie alle viel Geld verdient oder ist das nur eine kleine Oberschicht gewesen? Wurde da jeder reich?
Nein, das hat auch die Forschung in den letzten Jahrzehnten ins richtige Licht gerückt. Früher hat man immer gesagt, ja, die Engadiner, die seien, also nicht nur die Engadiner, die Buschlafer, die Bergeller, die seien ausgewandert, weil sie so arm waren, weil sie hier kein Auskommen hatten. Das stimmt nur zum Teil. Also in erster Linie sind die ausgewandert aus der Mittelschicht, die Geld hatten, aber die es hier nicht investieren konnten, groß. Also die haben Absatzmärkte gesucht, wo man mit diesem Geld etwas auch dieses vermehren kann. Und die Geld hatten und das im Ausland investieren konnten, die haben wirklich Geld gemacht zu dieser Zeit. Aber, und das ist eine Seite der Geschichte, aber die Geschichte funktioniert immer so, von denen, denen es nicht so gut ging, den Verlierern, von denen haben wir wenig Quellen, da wissen wir extrem wenig darüber. Ganz, ganz viele sind natürlich nur als Lehrlinge ausgewandert oder ihr Leben lang als Magd oder als Knecht auch in der Migration tätig gewesen, und die haben natürlich niemals dieses Glück, dieses finanzielle Glück im Ausland gefunden, sind zum Teil auch viele im Ausland gestorben. Aber es ist sehr schwierig als Historikerin hier etwas mehr über diese vielen, vielen, vielen auch tragischen Fälle zu erfahren. Was wir wissen, sind die Geld gemacht haben, dieses Geld zurückgebracht haben in Engadin und hier investiert haben.
Wenn wir uns aber die Familie anschauen, Klein Guti, die Sie angesprochen haben, da fällt ja auf, das sind ja eigentlich gar keine Engadiner. Kannst du mir da sagen, woher kommen die genau und was hat es da mit sich?
Ja, die Klein Gutis, das ist keine Engadiner-Familie, die haben sich dann Ende des 19. Jahrhunderts hier eingekauft, Einbürger lassen. Die Klein Gutis, die stammen ursprünglich aus Clujin. Clujin ist ein ganz kleines Dörfchen im Schamsertal, also dort bei Zillis an Der, also dort, wo man von Chur Richtung San Bernardino und dann weiter nach Italien fahren, also diesem Durchgangstal. Sie waren dort in erster Linie auch als Bauern tätig. Und im Oberengadin, wie ich bereits gesagt habe, gab es einen Mangel an Männern, einen Mangel auch an Handwerker. Und dieses Vakuum hat andere Familien in Graubünden, aus ärmeren Regionen angezogen. Und die Familie Klanguti ist eine solche Familie, die in dieser Binnenmigration teilgenommen hat, von einem ärmlicheren, sehr landwirtschaftlich geprägten Raum, das Schamsertal, hinauf in einen Kulturraum, das Engadin, wo es Platz jetzt gab. Und die Familie Klanguti ist nicht die einzige Familie, sondern wir haben hier große Namen, die dann eben auch im Tourismus wichtig sind. Die Familie Badrut, die kommt aus dem Schamfik, die sind auch zugewandert zu dieser Zeit. Die Familie Gredig kommt aus Davos, wiederum aus ärmeren Regionen, die zu dieser Zeit um 1800 hier im Oberengadin Fuß fassen und in erster Linie als Handwerker hier tätig sind.
Bleiben wir doch ganz kurz noch bei der Familie Klein-Guti. Woher kam dann ihr Vermögen, um im Tourismus oder im werdenden Tourismus da investieren zu können?
Die Familie Klein-Guti kommt nach Samedan ins Oberengadin, und dort Und hier kommen wieder die Frauen ins Spiel, die sind unglaublich, unheimlich wichtig, sie sind nicht sichtbar. Das läuft alles im Hintergrund ab und als Historiker muss man unglaublich Recherchen, Aufwand machen, um das, diese Verbindung über die Frauen ans Licht zu bringen. Diese Familie Kleinguti heiratet, also der Gian Kleinguti oder Hans Kleinguti, der heiratet in eine Familie Schweder, das ist eine typische Familie aus dem Engadin, die bereits als Zuckerbäcker in Livorno sind. Und durch seine Frau wird er ebenfalls in diese Zuckerbäcker-Gesellschaft oder dort einfach kommt er in diesen Beruf hinein. Er aber wandert dann nach Genua aus, wo er zusammen mit seinen zwei Brüdern ein Geschäft, eine Gran Bar e Pasticceria Kleinguti, mitten in Genuas Altstadt eröffnet. Die gibt es auch heute noch, dort kann man heute noch die Torta Engadina, also die Engadiner-Torte beispielsweise, dieser Familie Kleinguti essen. Und dort, zuerst eröffnet sie ein Geschäft, ein zweites, ein drittes, es kommt eine Fabrik für kandierte Früchte hinzu und dort haben sie dann in erster Linie ihr Geld gemacht, diese Familie Kleinguti. Und die Tochter dieses ersten Kleingutis, dieses Hans Kleinguti, der diese Geschäfte dort eröffnet hat, diese Tochter, diese Margherita Kleinguti, die in Genua zur Welt kommt, 1835, die wird dann eben diesen Fanconi heiraten und das Geld der Kleingutis wird ganz klar in diese Hotelanlagen investiert.
Priska, du hast auch Fotos oder Gemälde von diesen Personen. Beschreib uns doch mal ein solches Bild.
Ja, ich habe von mir hier den Tommaso Fanconi, das ist also eben der Erbauer des Hotel Victoria. Das ist ein Mann mit Bart, die Haare hat er nach hinten gestrichen, ein bisschen abstehende Ohren, stechender Blick. Und wenn ich ihn so anschaue, dann habe ich das Gefühl, das könnte auch ein Bauer sein, der sich da für die Kirche, für die Sonntagspredigt herausgeputzt hat. So kommt er mir ein bisschen vor. Daneben habe ich seine Frau, die Margherita Kleinguti Fanconi. Das ist eine eher stattliche Frau. Sie hat lange Haare, sie hat das zu einem Zopf zusammengeflochten, den sie da auf dem Kopf sehr schön drapiert hat. Sie hat ein sehr schönes Spitzenkleid an, das sehr eng zugeknöpft ist, da auch über der Brust. Sie trägt schönen Schmuck und sie hat einen herrischen Blick. Also die könnte ich mir sehr gut als Gouvernante oder als eben Hoteldirektorin vorstellen. Die hat, wie sie gekleidet ist und wie die Position, die sie da einnimmt, doch der würde ich ein Hotel anvertrauen. Ich habe versucht, mich ein bisschen in diese Frau einzufühlen. Ich weiß nichts über sie, außer diese Eckdaten. Also ich weiß, wann sie die Kinder geboren hat, wenn sie geheiratet hat. Aber das alles andere musste ich ein bisschen hinzudichten. Es ist in diesem Sinne historisch nicht ganz korrekt, aber ich habe versucht, ein bisschen so eine Frauengestalt, die fast nicht fassbar wird, ein bisschen Leben einzuhauchen.
Umso interessanter, lass uns doch mal da reinhören.
Margherita, die Hotelkönigin. Was attention per plagiar. Bitte denken Sie nicht, ich sei eine außergewöhnliche Frau. Ich habe nur getan, was damals nötig war. Und die Energie, die Zuversicht und die Risikobereitschaft muss uns Kleinguti irgendwie angeboren sein. Den Frauen ebenso wie den Männern. Ich kam am 9. Dezember 1835 in Genua zur Welt, als Tochter von Frena Faller und Gian Kleinguti. Ja, genau, Gian ist der älteste der drei Kleinguti-Brüder, welche die Gran Bar e Pasticceria Fratelli Kleinguti in Genua eröffnet hatten. Leider lernte ich ihn nicht kennen, der kurz vor meiner Geburt an Cholera starb. Meine Mutter, die heiratete daraufhin ihren Schwager, den Giuri, den jüngsten der Kleinguti-Brüder. Das Geschäft, das musste ja irgendwie weitergeführt werden. Wie es sich für eine Engadinerin gebührt, ging ich auf Bräutigamschau zurück in meine Heimat und heiratete 20-jährig Giacomo Fanconi. Wenig später konnten wir vom St. Moritzer Hotel Pionier von Johannes Badrut das Hotel à la Vue du Bernina in Sameden übernehmen. Zwischen Küche und Speisesaal, Waschküche und Pferdestall, Buchhaltung und Gästebetreuung brachte ich in den folgenden 7 Jahren 5 Kinder zur Welt. 1864 wagten mein Mann und ich dann den großen Sprung. Wir bauten ein neues, großes Hotel und waren beschäftigt mit Bauplanung und Baustellenbesichtigung, Kinderaufzucht und Krisenbewältigung, als unser 6. Kind geboren wurde. Die Welt schien wieder in Ordnung. Die Eröffnung des Hotels Bernina, eines der ersten 3 Luxushotels im Oberengadin, stand unmittelbar bevor. Doch dann trafen mich gleich 2 Schicksalsschläge. Zuerst starb mein erst 32-jähriger Mann. Was blieb mir anders übrig, als das Hotel 3 Wochen nach seinem Tod trotzdem zu eröffnen? Und kurze Zeit später starb auch noch mein kleiner Sohn. Ich tröstete mich über diese schlimme Zeit hinweg mit Arbeit und allen möglichen kulturellen Anlässen, die ich im Winter 1865 und 1866 in meinem neuen Hotel stattfanden, und war 1867 bereit, wieder zu heiraten. Ach, ich tat es meiner Mutter gleich und wählte den Bruder meines verstorbenen Ehemannes. Das Leben, das ging weiter. Dünk und Dinn, Giacomo, Giorgia und Angiolina kamen auf die Welt. Und 1875 eröffneten wir dann unser 2. Hotel, das Ren Victoria in St. Moritz. Als Architekten engagierten wir Nikolaus Hartmann. Unseren Expansionshunger, den stillten wir schließlich 1888 mit dem Kauf des Hotel Eden in Nervi. Es war das vornehmste und größte am Platz. Nur 3 Jahre zuvor eröffnet, mit zentraler Dampfheizung, mit Lift und großer Parkanlage mit Meeranstoß. Jetzt funktionierte unser Geschäftsmodell über 4 Jahreszeiten hinweg. Zwar elektrifizierten wir bereits 1888 unser Hotel Bernina in Samaden, aber der Wintertourismus, der war im Engadin noch nicht in Mode gekommen. Und so bewirtschafteten wir unsere Hotels in St. Moritz und in Samaden in der angenehmen alpinen Sommerfrische und das Hotel in den milden Wintermonaten an der Riviera. Worauf ich am meisten stolz bin, fragt ihr. Tja, dass ich meine 2 Töchter, Frankina und Margherita, ebenfalls im Grand Hotel-Sektor positionieren konnten. Sie heirateten nämlich die Brüder Andrea und Lorenz Gredig, die im Besitz des Luxushotels Kronenhof in Pontresina waren. Mein Sohn Angelo hat zur selben Zeit in Samaden zusammen mit einem Engländer den 1. Golfplatz der Schweiz und von Kontinentaleuropa überhaupt ins Leben gerufen. Also ich meine, dass ich viel Nachhaltiges erschaffen habe. Unschön finde ich hingegen, dass einzig mein 2. Mann, Tommaso Fanconi, Eingang ins historische Lexikon der Schweiz fand. Dies, obwohl ich es war, die immer an vorderster Front stand und ein guter Teil des Kapitals aus Kleinguttis Kasse in Genua stammte. Ma che vos?
Mich interessiert jetzt doch nochmal die Rolle der Frauen in der Hotellerie. Also man hat gesehen, der finanzielle Hintergrund, der kommt sehr stark jetzt in diesem Fall von den Frauen. Aber in den Briefen, die du dir angeschaut hast, oder in den Quellen, die du gesichtet hast, findest du da auch Spuren oder Hinweise, wie das organisiert wurde? Konnten die da mitreden? Waren die eine Art Manager oder sind die wirklich nur immer im Hintergrund tätig? Wie siehst du das?
Es ist so schade. Ich kann das anhand der Quellen nicht beantworten. Ich kann nur versuchen, jetzt gerade bei der Margherita Kleinguti ist es ja interessant, ihr erster Mann stirbt in dem Moment, wo das Hotel fertig gebaut werden muss, also das Hotel Bernina. Und sie eröffnet, einen Monat nach dem Tod ihres Mannes eröffnet sie das Hotel. Und zwar gibt es da ein großes Inserat in der Zeitung. Dort steht, die Witwe Fanconi eröffnet ihr Hotel. Mit so und so viel geladenen Gästen, Konzerten und so weiter und so fort. Also ich stelle, und sie hat gerade einen Monat zuvor ihr 6. Kind entbunden. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass diese Frau tatsächlich dort stand und diese Dinge, die Geschäfte geführt hat. Weil dieser Mann war ja nicht vorhanden, der war nicht da. Also ich kann nur so versuchen, anhand dieser Daten, diesen Eckdaten, diesen Dingen, die ich weiß, da war sie dort, dort ist das geschehen, kann ich versuchen, da irgendwie das zusammenbasteln und mir einen Reim bilden, dass sie unbedingt an vorderster Stelle gestanden haben muss, weil sonst hätte das nicht funktioniert. Und ich denke dann, das sieht man auch bei ihren Kindern, was macht sie mit ihren beiden Töchtern? Die werden beiden Brüder gredig verheiratet und das ist die Familie, die das Luxushotel Kronenhof in Pontresina bewirtschaften. Also ich denke, die Frauen haben einerseits, indem man sie richtig platziert hat, ihren Beitrag geleistet und andererseits, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, als dass die wirklich an der Front standen und da auch mitbestimmt haben. Weil die Kinderaufzucht, der ganze Haushalt, das wurde ja alles an Bedienstete abgegeben, damit sie wahrscheinlich an vorderster Front stehen konnten.
Wie du das jetzt beschreibst, das tönt so auch ein bisschen nach Clan-Strukturen oder täuscht dieser Eindruck?
Nein, das sind unglaubliche Clan-Strukturen und Verbindungen im Hintergrund wiederum. Und wenn man da eben die Frauengeschichte nicht anschaut, sieht man die gar nicht. Also ich weiß nur, dass die Fagoni mit den Gredigs und mit den Padruz verwandt sind, weil der Onkel der Margherita Kleinguti, der heiratet die Tochter des Johannes Padrut, also des alten Padruts, des Pioniers im Hotelbau. Also die Familien Padrut, Kleinguti, Gredig, alles zugezogene, sind alle untereinander verheiratet. Also die Kinder wurden da verheiratet. Und man hat sich auch ausgeholfen, auch finanziell. Wenn wir anschauen, da die Aktiengesellschaft, die da gegründet waren, wir sehen, diese Familien finden wir dann wieder dort vor Ort. Und ich denke, es sind die Zugezogenen, die hier nicht dazugehört haben, die waren ja nicht lange nicht Bürger, also hatten auch keine Rechte zum Beispiel, um die Almenden zu nutzen und so weiter, die sich zusammengetan haben und so eigentlich auch vielleicht als Erste bemerkt haben, dass man mit dem Tourismus ganz neue Einnahmenquellen erschließen kann und die sich da zusammengetan haben und das auch gemeinsam dann durchgezogen haben.
Also wir halten fest, es sind eigentlich zugezogene Familien, die ganz stark den Tourismus hier auf Vordermann bringen. Gibt es da Reaktionen von den Alteingesessenen oder weißt du da etwas darüber?
Was man weiß, ist, dass sobald der Tourismus hier Fahrt aufnimmt, dass die Leute, also die Oberingadiner, die in der Migration tätig sind, zurückkommen. Also man sieht das auch anhand der Einwohnerzahlen, die schnellen dann wieder in die Höhe. Ich habe hier beispielsweise die Zahlen von St. Moritz. Also wenn wir schauen, um 1803 haben wir in St. Moritz 183 Einwohner. 1835 haben wir in St. Moritz 49 Gemeindebürger. Also das sind Leute, die wirklich das Bürgertum hier in St. Moritz haben. Und wir haben 120 Beisäße. Also die Kleingutis, die Padruz und die Gredig, das sind eben alles diese Beisäße. Also wir haben mehr Zugezogene, doppelt so viel Zugezogene, fast wie Gemeindebürger. Und wenn wir das dann anschauen, was passiert, als diese Hotels eröffnet werden? 1880 haben wir 400 Einwohner in St. Moritz und 20 Jahre später, 1900, haben wir 1600. Also wir haben eine Vervierfachung der Einwohner in dieser kurzen Zeitspanne. Und das hat auch damit zu tun, dass ganz viele Oberengadiner, die migriert waren, nun wieder zurückkehren, weil sie in diesen neuen Hotelanlagen auch ihr Auskommen finden können.
Also das heißt, die Migration, die spielt eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, damit der Tourismus hier relativ rasch gedeihen und sich entwickeln kann. Jetzt ist es so, das sind familiäre Gelder, aber jetzt ist es so, dass ja auch das Engadin gilt oder in der Geschichte gesehen als jener Ort, wo sich zum wichtigsten Bankenplatz des Kantons Graubündens entwickelt. Kannst du da auch etwas dazu sagen? Weil das war ja auch die Voraussetzung für diese Hotelbauten, diese ganzen Banken, die da entstehen.
Ja, genau, wir haben jetzt von der Clan-Struktur gesprochen. Also es war wirklich so, dass diese Familien, klein gut, die haben immer, Familienmitglieder haben sehr viel Geld investiert, sei es in ihre Gran Bar Pasticceria in Kleingutti. Also wir haben dort 1930, glaube ich, haben 96 Familien von Ingrid hatten Geld irgendwie in dieser Pasticceria angelegt. Das gleiche mit den Hotels. Also die Familienmitglieder, die haben Anteilscheine an diesen Hotels. Also sie bringen Geld, diese Clanstruktur schießt Geld in diesen Bau dieser Hotels ein. Aber nicht nur. Es ist genau auch dies der Moment, wo die ersten Banken im Oberengadin aufkommen. Jetzt im Falle der Familie Kleingutti ist vor allem die Bank Tönduri eine wichtige, die da in der Beginn dieser Bank auch in diesem Anfang des Tourismus aufkommt. Und bei der Familie Kleingutti kommt eine weitere Bank ins Spiel, die Bank Tosio. Und die Tosios, die sind verwandt, sie werden verheiratet mit den Kindern der Fanconi, Kleingutti, die kommen auch aus dem Puschlav. Also auch da wiederum einerseits Familienstrukturen, die ineinander spielen, und andererseits, wie du gesagt hast, Banken, die jetzt ins Geschäft einsteigen. Und es ist sehr schön, anhand der Familie Kleingutti oder eben Fanconi können wir auch den Aufstieg einer solchen Familie sehen. Gleichzeitig sehen wir auch den Aufstieg der Banken. Die Familie Kleingutti beispielsweise in der Steuerliste von Sameden kommt die lange nicht vor. Wenn wir die Steuerliste von 1739 anschauen, da haben wir diese aristokratischen Familien, die, von denen ich anfangs erzählt habe, die Salis und die Planta, das sind die reichen Familien. 1848 kommen wir dann die ersten Kleinguttis, das sind die, die noch nur als Bäcker, und also Zuckerbäcker in Genua sind, die kommen langsam auf Rang 7, kommen die dort vor. Und wenn wir die Steuerliste von 1880 nehmen, dann haben wir auf Rang 2 dieser Steuerliste bereits die Familie Kleingutti Fanconi, die durch diese Hotels und ganz wenig nach ihnen kommen dann die Familien der Banken. Also da sieht man auch, wie die zusammen mit diesen Tourismusinvestoren aufgestiegen sind.
Jetzt sieht man gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Tendenz, dass viele solcher Hotels zu Aktiengesellschaften umgewandelt werden, unter anderem auch beim Hotel Victoria. Was sind da die Gründe?
Ich bin noch mit meiner Forschung leider noch nicht so weit fortgeschritten, aber ich kann mir vorstellen, dass auch Investitionen nötig wurden, also vor allem die Elektrifizierung, die Beheizung der Hotels. Dann musste man die Leute hier auch irgendwie vergnügen, also da mussten Bahnen gebaut werden, beispielsweise auch, oder der Wintertourismus, Curlingbahnen und so weiter. Ich denke mir, dass da dann Investitionen nötig wurden, die solche Aktiengründungen auch nötig machten.
Lass uns doch noch ein bisschen über die Zeit der Belle-Epoque sprechen. Die Zeit, also die schöne Zeit, die in der Geschichte der Hotellerie bis heute als jene wahrgenommen wird, die bis heute auch nicht mehr erreicht wurde. Jetzt war das für jedermann eine schöne Epoche, oder wie sah das zum Beispiel beim Zimmermädchen aus?
Wie es genau bei einem Zimmermädchen aussieht, das ist wiederum, haben wir das Problem ein bisschen der Quellen. Die haben kaum Quellen hinterlassen zu dieser Zeit. Also auch da muss man sich das mühsam irgendwie, beispielsweise indem man versucht, in Erfahrung zu bringen, wie viel hat ein Zimmermädchen verdient und das in den Vergleich setzt mit den, wie viel Lebensmittel kostete. So kann man ein bisschen herausfinden, ob das wirklich tatsächlich viel anders ist als heute. Ich habe hier ein Beispiel, also wenn wir die Belle Epoque nehmen in St. Moritz, wenn wir die Anzahl Arbeitsstunden anschauen, die dazu mal in der Belle Epoque, ich habe jetzt leider die Zahlen eines Zimmermädchen nicht, aber eine Arbeitskraft, in diesem Fall ein Spengler. Ein Spengler, der musste in der Belle Epoque circa 45 Arbeitsstunden leisten, um sich ein Zimmer in einem Hotel, in einem Edelhotel in eine Nacht in einem Zimmer leisten zu können. Heute müsste ein Spengler nicht 45 Stunden arbeiten, um eine Übernachtung hier in einem Hotel zu bezahlen zu können, sondern 72,8 Stunden, also fast doppelt so viel. Also wenn wir das jetzt im Vergleich anschauen möchten, dann ist es nicht so, dass heute ein Luxushotel viel einfacher und zugänglicher ist für die Mehrheit oder für eine Normalsterbliche oder wie es zur Belle Epoque-Zeit gewesen ist. Das kann ich sagen. Also wenn man diesen Vergleich machen möchte, dann sehen wir, dass es nicht zugänglicher geworden ist, das Luxussegment heute, eher noch schwieriger.
Also nicht...
Natürlich haben sich die Arbeitsbedingungen heute verbessert, jetzt verglichen mit früher, wo man sicher ganz viel mehr Stunden leisten musste, wo die Bezahlung und die Behandlung sicher ganz eine andere ist. Also heute ist der Respekt hoffentlich gegenüber dem Hotelpersonal und auch wenn man nur ein Zimmermädchen, die darf man wahrscheinlich gar nicht mehr so nennen heute, hoffentlich anders ist als in der Belle Epoque.
Das heißt, die Schere ist eigentlich eher aufgegangen als zu, könnte man sagen, was das betrifft. Das ist noch erstaunlich. Wir haben auch gesehen, oder du untersuchst ja viele Briefe, wenn ich es richtig verstanden habe, sind es über 140 Briefe, die du da analysierst von der Familie Klein-Gutti. War die Kommunikation Frauensache?
Ja, ich denke, die Kommunikation war in erster Linie Frauensache. Und es ist sehr spannend, wenn wir wissen, also wir sind jetzt wirklich an den Anfängen der Familie Klein-Gutti, wo sie nach Genua auswandern und dort eben diese Geschäfte aufbauen, die dann eben das Geld generieren, damit man im Oberengadin den Tourismus ankurbeln kann. 1830 und wir haben Frauen, die schreiben. Und die schreiben auf Romanisch und die schreiben auf Deutsch und die schreiben relativ gut. Also ich finde das noch speziell, dass wir Frauen aus ganz normalen Familien haben, die bereits voll alphabetisiert sind. Es ist interessant, diese Frena Klein-Gutti, das ist die Mutter der Margherita Klein-Gutti, also derjenige, die dann eben das Victoria erbauen lässt. Sie schreibt ihrer Mutter und sagt, liebe Mutter, ich weiß, du kannst noch nicht so gut schreiben, aber bitte schreib mir doch, was läuft im Engadin. Und die Mutter lernt dann schreiben, damit sie mit ihrer Tochter, die sie während fast 4 Jahren nicht sieht, weil sie können nicht zurückreisen. Sie müssen dort vor Ort diese Geschäfte aufbauen und weiterführen. Dann ist wirklich der einzige Weg, um in Kontakt zu bleiben, sind diese Briefe und mündliche Überlieferungen. Es ist unglaublich, wie oft die Briefe geschrieben werden. Also anscheinend kommen die Briefe immer am Samstag an und wehe, der Brief kommt nicht dann, dann hat man schon Angst, es sei etwas ganz Schlimmes passiert im Engadin oder in Genua. Und es ist auch interessant zu sehen, dass sehr viele Leute hin und her gependelt sind. Also die Familien waren zwar in Genua stationiert, hatten dort ihre Geschäfte, aber jemand, es waren nicht die Klein-Gutis waren nicht die einzigen Engadiner im Engadin. Irgendjemand ist immer ins Engadin hinaufgegangen, hat Briefe mitnehmen können, hat vielfach wurden auch Dinge bestellt, Seife beispielsweise oder eben Zitronen, die man dann mitgegeben hat, die dann ins Engadin gebracht wurden. Und in erster Linie sind es die Frauen, die regelmäßig schreiben. Und diese Briefe sind eigentlich gar nicht so interessant, weil es geht immer um das Gleiche. Der erste Drittel geht es darum, wir haben euren Brief bekommen. Ganz herzlichen Dank. Wir sind so froh. Wir danken dem lieben Gott, dass es euch allen gut geht. Wir können euch berichten, uns allen geht es auch gut. Und das wird 3-mal wiederholt. Dann sagen sie etwas Weniges, beispielsweise kommt ein Kind auf die Welt, dann sagen sie, ja, letzte Woche ist mein Kind auf die Welt gekommen, ich befinde mich gut, die Geburt ist ziemlich schnell verlaufen. Das sind dann nur 2-3 Sätze und dann kommt wieder der letzte Drittel des Briefes. Hoffentlich geht es euch weiterhin gut, hoffen wir, dass auch uns Gott die Gesundheit schenkt und grüßt uns. Und dann kommen ganz viele Zeilen an Grüße. Und anhand dieser Grüße, wer alles gegrüßt werden muss oder soll, kann man natürlich sehen, wie wichtig eben diese Briefe sind, dass man grüßt, nachfragt, erzählt und diese Kontakte knüpft.
Da erstaunt mich schon auch immer wieder, dass die Engadiner oder die Bündner ganz allgemein doch aber letzten Endes immer wieder zurückkamen. Also den Lebensabend, den verbringt man doch dann wieder im heimatlichen Dorf oder woher man kommt. Kannst du dir erklären, weshalb?
Die Zuckerbäcker, das waren in erster Linie reformierten Glaubens. Also das waren alles reformierte Leute, also vor allem zu Beginn dieser ganzen Auswanderungsgeschichte. Und die sind eigentlich ausgewandert nach Italien, nach Spanien, nach Portugal, also eigentlich alles in Länder, die katholisch geprägt sind. Und das war nicht ganz einfach. Also spätestens, wenn sie Kinder bekamen, diese Kinder in eine Schule mussten, das sieht man im Beispiel von den Kleinguttis in Genua auch sehr gut, dann wollte oder man konnte die nicht in eine katholische Schule schicken. Die wurden erstens nicht angenommen und zweitens, man wollte es nicht. Also hat man die Kinder, auch hier, die Frina Kleinguti, die schickt ihren dreijährigen Sohn, den Jüri, zurück ins Engadin, damit er A, Romanisch lernt und B, hier auch in die Schule geht und sich mit diesem Leben hier bekannt macht. Das Gleiche geschieht dann auch mit der Margarita, die zwar in Genua auf die Welt kommt, aber auch die wird ins Engadin zurückgeschickt, damit sie hier eine Schule besuchen kann. Also es war nicht ganz einfach, da ein Leben zu führen als Reformierte in einer katholischen Gemeinde. Wenn man starb, beispielsweise in Genua, gab es lange keinen Friedhof, wo man begraben werden konnte als Reformierte. Also auch da war man darauf angewiesen, dass die sterblichen Überreste wieder ins Engadin zurückkehren konnte. Später wurde dann in Genua auch ein Friedhof für Reformierte oder Acattolici, wie das dort genannt wird, gebaut. Und es war nie die Idee dieser Leute, also diese Zuckerbäcker, das waren anders als die ganzen Migrationswelle, die die Leute nach Australien, nach Amerika gebracht haben. Das waren dann auch eher die Katholiken, die dann diese Auswanderung als vor allem als Bauern oder als Farmer dann nach Australien oder eben Amerika angetreten haben. Das war eine Auswanderung, die definitiv war, während diese Zuckerbäcker, das war immer eine temporäre Auswanderung. Also die sind mit der Idee ausgewandert, ich gehe irgendwohin. Ich erlerne einen Beruf, ich erfahre etwas von der Welt in Genua beispielsweise, aber ich kehre wieder zurück. Und das ist einerseits eben, wie gesagt, von der Religion her ein bisschen gegeben und andererseits von der Einstellung. Der Johannes Matisse, das ist ein Schriftsteller, das ist der erste romanische Schriftsteller, könnte man sagen. Also sein Roman wird als erster Roman in der rätoromanischen Literatur bezeichnet. Der hatte ebenfalls, in Genua war er dort, hatte er eine Pasticceria und der wohnte neben dem Haus von Mazzini, vom großen Giuseppe Mazzini. In seinen Erinnerungen, die er da schreibt, eben zu diesem rätoromanischen ersten Roman geworden sind, schreibt er in diesem Genua immer und nur über sein Engadin. Er schreibt, da kann Mazzini Italien bilden im Haus nebenan. Er schreibt nichts darüber. Mit den Gedanken ist er immer im Engadin. Ist es Heimweh? Ist es, ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich würde auch nicht so funktionieren. Aber man hat so gelebt im Gedanken, ich ziehe für einen Moment aus, erlerne etwas Neues. Das Geld, das ich dort mache, das bringe ich nach Hause. Und wenn wir uns ein bisschen in die heutige Zeit versetzen, unsere Arbeiter hier auf dem Bau, oder wenn wir auch wieder das Beispiel der Zimmermädchen nehmen, ich glaube nicht, dass die vorhaben, hier in St. Moritz zu bleiben. Auch die werden früher oder später sehr wahrscheinlich wieder zurück in ihr Ursprungsland zurück emigrieren. Oder was denkst du?
Ja, also was ich jetzt gerade sehr spannend gefunden habe, ist, dass du Heimweh im Prinzip als Faktor oder treibende Kraft des Tourismus beschreibst, weil ohne dieses Heimweh wäre ja auch das Geld nicht zurückgeflossen und hätte nicht diese Grundlage schaffen können für den entstehenden Tourismus. Oder greift das zu kurz?
Ich weiß nicht, ob es Heimweh war. Ich denke, sie hatten Geld und sie haben aber auch gesehen, in Genua gibt es vielleicht, also diese Nischen, also der Tourismus war vielleicht auch schon besetzt und sie hatten da ein hochalpines Tal, das da, die von den Engländern bereits oder von den Bergsteigern bereits entdeckt waren. Vielleicht haben sie einfach auch gesehen, hier ist eine Entwicklung noch möglich. Hier haben wir so quasi die Möglichkeit, etwas Eigenes aufzubauen. Und ich weiß auch nicht, wie viel Freiheit sie als Unternehmen in diesen Ländern hatten, ob sie da wirklich diese großen Investitionen tätigen konnten. Ich weiß es nicht, ob es nur Heimweh war oder ob hier einfach der richtige Moment war, um diesen Tourismus durchstarten zu lassen. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen auch ein Klischee,
dieses Heimat, oder?
Ja, ja. Aber wenn man dieses Buch von diesem Johannes Matthies liest, dann fragt man sich ja, hey, was machst du in Genua? Bist du jetzt hier, um über Sengadin zu sinnieren? Ja, oder?
Das ist natürlich ein bisschen so ein romantisches Motiv, also der Epoche-Romantik.
Absolut,
natürlich,
ja.
Das wird auch bedient, glaube ich. Ja. Priska Roth, vielen Dank für den spannenden Einblick in die Geschichte der Gründerfamilie des Hotel Victoria. Besten Dank.
Lieber Basil, vielen herzlichen Dank für dein Gespräch.
Ich habe vor allem zugehört.
Nein, du hast da mitgeholfen.
Das war Hotelgeschichten. Ein Podcast über Menschen, Momente und Hotels voller Geschichten. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald und bis dahin, gute Reise.